Hi, ich bin Joanna und ich bin SEO und Content Managerin beim Newsletter-Tool-Anbieter Cleverreach. In der heutigen Folge erfahrt ihr, wie ihr mit smarter E-Mail-Marketing-Automation eure Kundschaft genau zur richtigen Zeit mit den richtigen Inhalten erreichen könnt für mehr Conversions und bessere Kundenbindung. OMT. Eben häufig finde ich auch, was man nochmal bedenken sollte, nicht einfach nur eine Mail danach, sondern wirklich eine ganze Reihe aufzubauen. Also es geht eben bei Automationen auch wirklich um Strecken, dass man sagt, okay, jemand hat jetzt den Warenkorb abgebrochen, er kriegt erstmal die Erinnerung, aber auch dann kann es ja weiter aufbauen. Okay, er hat jetzt erstmal nicht gekauft, aber wie kriegen wir ihn dann wieder zurück in den Funnel, dass er potenzieller Käufer bei uns wird? Oder was wir gesagt hatten, nach einem erfolgreichen Kauf, dass es dann nochmal weitergeht mit dem ganzen Thema Upselling, was sind denn ähnliche Produkte und den ja perfekt durch den Funnel führt.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Joanna, schön, dass du da bist. Joanna, warum sollte ein Unternehmen, egal ob E-Commerce oder in anderen Branchen, auf eine E-Mail-Automation setzen?
Ja, gute Frage. Automatisierte E-Mails ermöglichen es, deinen Kundinnen und Kundinnen ja gezielt zur richtigen Zeit die richtigen Botschaften zu versenden und das Ganze ja ohne viel Zeit und Ressourcen zu verschwenden. Und ich glaube, das können wir in der heutigen Zeit alle gut gebrauchen. Genau, es geht darum, dass Botschaften mit automatisierten Newslettern viel besser auf die einzelnen Empfänger zugeschnitten werden können, weil eben ja häufig die Automation auf das eigene Verhalten des Empfängers oder der Empfängerin ausgelöst wird. Und das spart natürlich dann auch wahnsinnig viel Zeit, weil ich diese Automation einmal einrichte und sie dann automatisch verschickt wird und ich nicht immer wieder manuell für all meine verschiedenen Empfängerinnen und Empfänger Newsletter einstellen muss.
Ich bin immer ein Fan von dem Wort Everletter statt Newsletter, weil es ja im Endeffekt immer wieder zu einem bestimmten Zeitpunkt oder durch irgendein Verhalten, oder da kommen wir jetzt gleich noch zu, aber ausgelöst wird. Lass uns direkt über die Grundlagen sprechen. Welche Arten von automatisierten Mails gibt es und wie unterscheiden sie sich?
Ja, gerade so im E-Commerce-Kontext gibt es quasi zwei Arten von automatisierten Mails und das sind einmal die Transaktionsmails und dann die klassische werbliche Newsletter-Kommunikation, die eben häufig verhaltensbasiert ist. Mit Transaktionsmails meine ich sowas wie automatische Bestellbestätigungen, die Versandinformationen, Rechnungen, was eben ganz häufig auch schon über das Shop-System abgedeckt wird. Und dann gibt es eben die klassischen Newsletter, die automatisiert werden können. Genau, sei es einfach als Vorbereitung, zum Beispiel für eine spezielle Kampagne zu Black Friday, Ostern, Weihnachten oder eben verhaltensbasiert wie nach einer Newsletter-Anmeldung, nach einem bestimmten Impuls eines potenziellen Käufers im Webshop. Genau, auch das kann ich eben automatisieren.
Also wir arbeiten mit automatisierten Mails jetzt, glaube ich, schon 7 Jahre. Ich bin ja ein riesen, wie soll ich sagen, Fanboy, was das angeht. Also man kann ja gar nicht so richtig, sagen, wie viel Arbeitszeit man sich eigentlich einspart, vielleicht auch an Personal. Ich glaube, wir verschicken so viele Mails automatisiert aufgrund von Verhalten in erster Linie. Ich glaube, das könnten 2 oder 3 Mitarbeiter nicht tragen. Also wenn das immer alles manuell gemacht werden müsste, mal abgesehen davon, dass sich die Leute ja auch blöd vorkommen würden, wenn die einzeln solche E-Mails verschicken würden. Wir sprechen ja jetzt über Automation. Wir haben auch ein bisschen den Fokus auf E-Commerce. Ich glaube, trotzdem sollten wir nochmal klarstellen, also es geht im Prinzip um alles das, was man automatisieren kann, transaktionsbasierte Sachen, also wenn einer was kauft, ein bestimmtes Produkt, dann kann man sich natürlich Gedanken machen, was danach auch folgen soll. Also vielleicht, was könnte man machen, wenn du ein Produkt kaufst, Erweiterungen zu dem Produkt oder vielleicht Erklärungen zu dem Produkt oder Handlungsanweisungen zu dem Produkt. Irgendwas kann man ja machen, um vielleicht auch den Kunden im Nachgang was Gutes zu tun in der Stelle, aber vielleicht auch noch ein Upsell hinzubekommen.
Genau, ja.
Hast du noch andere Ideen?
Jetzt konkret auf Bestellbestätigung der Bestellung oder generell, was ich an E-Mails automatisieren kann.
Also Best Practice machen wir ja später noch, habe ich mir als Frage aufgenommen, aber mir würde gerade so bei den Transaktionen vielleicht so ein Impuls gerade, ohne jetzt zu tief in die Best Practices reinzugehen, das können wir nachher noch machen. Irgendwas, was dir so spontan einfällt?
Super cool nach so einer Bestellung ist natürlich auch immer nach einer Bewertung zu fragen. Also ich glaube, wir alle wissen, wie wichtig Kundenbewertungen sind. Und da ist es natürlich perfekt, wenn jemand was gekauft hat und kurze Zeit später. Da muss man sich ein bisschen rantesten, wann der richtige Zeitpunkt ist. Aber dann auch einfach zu sagen, hey, bist du happy, dann sag's gerne weiter.
Total cool. Haben wir auch eine Automation drin. Bei uns wird immer ein User nach dem 5. Webinar gefragt, ob er eine Bewertung abgeben will. Also wenn man ja mit so Trusted Shops und Co-Zusammenarbeit, muss das, glaube ich, immer bei jeder Bestellung passieren. Ich habe es noch nie genutzt, aber ich habe es irgendwo mal gehört. Das müssen wir natürlich nicht. Und jetzt könnte man sagen, es ist eine positive Beeinflussung, weil wer ein fünftes Webinar sich anguckt, der ist normalerweise happy mit unseren Webinaren, weil sonst wäre er ja nicht fünfmal dabei gewesen. Aber das ist halt clever. Im richtigen Zeitpunkt so eine E-Mail loszuschicken, ob das dann am 3., 5., 7., das müsst ihr für euch entscheiden, was ihr machen könnt. Im E-Commerce geht das vielleicht nicht immer so 1:1, je nachdem, mit welchem Partner ihr da auch arbeitet. Aber klar, wenn ihr ein Tool nutzt und das selbst einstellen könnt, dann solltet ihr immer darauf achten, wann spreche ich jemanden an, damit ich auch eine gute Bewertung bekomme. Weil Bewertungen, du hast es eben schon gesagt, sind natürlich ja eine Waffe, gell? Also gerade im E-Commerce. Ich meine, wer von uns liest keine Bewertung, wenn er etwas kaufen will? Und man soll nicht manipulieren in Form von Leute bestechen, dass sie was Gutes schreiben, aber die Leute im richtigen Zeitpunkt anzusprechen, ist vielleicht auch eine Art von Manipulation, aber keine irgendwie gesetzeswidrige oder sowas.
Ja, total. Also es ist mega wichtig, ja.
Spannend. Wir reden heute über Automation. Ich möchte aber an der Stelle vielleicht mal kurz festhalten, was man automatisieren kann, ist, sollte man tun, wegen Thema, du hast ja schon gesagt, triggerbasiert oder warum auch immer. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch normale Newsletter verschicken kann. Also wenn man natürlich aktuelle Anlässe hat, das zu automatisieren, ist schwierig, oder?
Kommt drauf an tatsächlich. Also klar, meistens hat man beides. Man hat seine Automation und schickt auch nochmal einzelne Newsletter raus. Aber gerade in puncto Vorbereitung ist so eine simple Automation, die einfach nur einen bestimmten Zeittrigger hat, auch total smart. Also wir wissen auch alle irgendwie Marketingabteilung oder oft ist es ja auch für den Newsletter eine Person zuständig. Ja, super getimeboxed. Und wenn man dann weiß, okay, das Weihnachtsgeschäft steht an oder vor allem voran dann auch mit Black Friday, da gehe ich lieber jetzt schon im Sommer in die Vorbereitung, kann ich meine gesamte Automationsstrecke schon aufbauen, die gesamte Kommunikation über diesen Zeitraum hinweg. Und als Trigger setze ich einfach ein bestimmtes Datum, wenn diese ganze Automation starten soll. Und da bin ich super gut vorbereitet, kann vielleicht das Sommerloch nutzen und geht total entspannt in diese Zeit.
Ja, sehr cooler Punkt. Was sind für dich so die Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Automation?
Ich würde sagen, drei verschiedene Punkte. Einmal die Segmentierung, Personalisierung und auf jeden Fall der Zugriff auf Daten. Segmentierung ist generell nicht nur bei Automationen, sondern auch bei normalen Newslettern, nenne ich sie mal, total wichtig, weil ich ja eben nicht an alle meine Empfängerinnen irgendwie das Gleiche verschicken will, sondern ich bilde sinnvolle Gruppen. Ich segmentiere, also clustere meine Empfänger in verschiedene Verhaltensmuster mit ähnlichen Merkmalen, demografischen Daten. Ich brauche das zum Beispiel bei einer Geburtstagsautomation, kommen wir bestimmt später auch nochmal zu, damit ich halt eben auch nicht einmal alles an alle schicke, sondern das total zugeschnitten eben auf diese einzelne Person oder Personengruppe machen kann. Damit rein fällt auch so ein bisschen eben Personalisierung. Keiner möchte mehr irgendwelche Massenmails, die total anonym sind. Es geht um die individuelle Ansprache, aber eben dann auch in so einer Automation nach einem Kauf zum Beispiel, dass ich eben passende Produkte vorgeschlagen bekomme auf Basis dessen, was ich schon gekauft habe und nicht zigmal das gleiche Produkt mir beworben wird, was ich ja vielleicht schon lange zu Hause habe. Und um personalisieren zu können, brauche ich eben Daten. Und das ist dann natürlich auch ein super wichtiger Punkt. In dem Zuge, wie komme ich an die Daten? Das können halt Infos aus meinem Online-Shop sein, aus meinem CRM-System, wenn ich zusätzlich eins benutze. Oder eben aber auch das Newsletter-Engagement, was ich direkt im Tool sehen kann. Und in der Regel haben Newsletter-Tool-Anbieter wie zum Beispiel Klitsch passende Integrationen zu den gängigsten Shop-Systemen und so auch schon. Das heißt, die Daten werden synchron ausgetauscht und das Newsletter-Tool weiß eben auch, hey, okay, jetzt wurde was gekauft oder es gibt ein Verhalten. Genau.
Ja, spannend. Wir sind ein Hands-on-Podcast, deswegen lass uns direkt über Beispiele reden. Also ja, E-Commerce ist im Titel drin. Stellen wir vielleicht mal, also können wir nachher auch über Best Practices reden, aber so insgesamt, was sind so typische beziehungsweise die wichtigsten Automations-Workflows, die ein Unternehmen bedienen sollte? Du hast vorhin die Bewertung schon mal angebracht, was auch ein E-Commerce-Fall ist, wobei man auch Google-Bewertungen für jedes Unternehmen einsammeln kann. Geburtstagsmails habe ich eben schon gehört. Wir haben auch für diejenigen, die vielleicht nach dem Podcast sich noch weiterbilden wollen, ihr müsst einfach mal bei uns auf der Website unter Webinare E-Mail-Marketing eingeben. Wir haben ganz viele Webinare, die teilweise auch schon 2, 3, 4 Jahre alt sind, trotzdem nicht out of date sind, weil da sind coole Ideen, Cases, wie man es bauen kann, was man für Ideen bauen kann. Und ein paar würde ich sagen, sprechen wir jetzt mal an. Was wäre so für dich der typische oder der wichtigste Automationsworkflow, den ein Unternehmen bedienen sollte?
Absolutes Must-Have ist eine automatische Willkommensmail. Egal ob E-Commerce oder reguläres Unternehmen, auch B2B, B2C, alles. Denn die Willkommensmail ist der erste Eindruck. Jemand trägt sich zum Newsletter ein und gibt aktiv die Einstimmung, hey, ich möchte mehr über euch erfahren. Und wenn dann nichts kommt, hat man irgendwie ja den ersten Eindruck schon so ein bisschen vergeigt, sag ich mal. Positiv formuliert ist eben diese Willkommensmail total wertvoll, weil ich schon mal transparent über mich, meine Marke, mein Unternehmen aufklären kann, schon mal erste Informationen geben kann, was einen erwartet, einzelne Produkte zum Beispiel bewerben kann oder eben auch die ja, Philosophie, wo steht die Marke, wofür steht das, geben kann. Und ohne Automation läuft da ja gar nichts, weil niemand möchte manuell jeden einzelnen neuen Empfänger anschreiben. Das ist total Quatsch und deswegen ist es super sinnvoll, so eine ja, Willkommensautomation einzurichten. Und was wir eingangs schon gesagt haben, es geht natürlich einfach super einfach, weil ich es halt einmal einstelle, vielleicht gelegentlich immer noch mal reingucke, passt das alles noch, jährlich vielleicht mal anpasse. Aber in der Regel stelle ich es einmal ein und dann läuft das einfach. Und jeder bekommt direkt nach Anmeldung zum Newsletter die passenden Informationen. Und das ist halt so der passende Punkt, um eben einfach Vertrauen aufzubauen, die Zielgruppe entsprechend abzuholen und auch die Markenwerte zu transportieren.
Da muss man, glaube ich, vielleicht so anmerken, damit ist nicht die Double Opt-in-Mail gemeint. Also die kommt natürlich immer als allererstes, wenn es ein Double Opt-in in Deutschland erfordert ist, ja, dann, wenn wir weiter E-Mails verschicken wollen, weil da dürfen wir sowas nicht reinpacken, das ist rechtlich verboten. Aber dann die erste Mail, die quasi nach dem Double Opt-in kommt, diese sogenannte Willkommensmail. Ich habe mal eine Studie gelesen, das ist locker 5 Jahre her, ich weiß auch gar nicht mehr, welcher Anbieter diese Studie gemacht hat. Aber die Willkommensmail ist im Durchschnitt die meistgeöffnete Mail, die es überhaupt gibt. Also das wäre ja quasi fatal, das zu verschenken.
Total, auf jeden Fall. Und das ist ja auch total logisch, wenn man überlegt, okay, jemand hat gerade aktiv, wie du hast schon Double Opt-in angesprochen, bestätigt, hey, ich möchte irgendwie mit euch in Kontakt sein, ich möchte mehr erfahren, ich möchte diesen Newsletter haben. Und wenn dann nichts kommt, ist es ja total deprimierend und enttäuschend. Deswegen diese Möglichkeit auf jeden Fall nutzen.
Ja. Hast du weitere Beispiele?
Ja, auf jeden Fall auch eins meiner Lieblingsbeispiele, was ich eben schon angesprochen habe, Geburtstagsmail. Ich finde immer, wir alle freuen uns, wenn jemand an den Geburtstag denkt. Das hat irgendwie was Persönliches, was Wertschätzendes. Und das kann man auch super auf Unternehmensebene spielen. Tatsächlich selbst als B2B-Unternehmen, finde ich, ist das immer passend. Man kann ausweichen zum Geburtstag auch das Jubiläum nehmen. Finde ich auch immer ganz nett, wenn man so, hey, ne, du bist jetzt seit 5 Jahren Kunde bei uns. Lass uns das doch mal feiern. Und Geburtstagsmails sind einfach eine super Möglichkeit, auf die Kundenbindung einzuzahlen. Wie gesagt, es ist wertschätzend. Zeig irgendwie meinen Empfängern, du bist nicht einfach nur eine E-Mail-Adresse für mich, du bist ein Mensch, den ich schätze und bin froh, dass du bei uns bist. Und wenn man irgendwie einen Rabattcode oder so noch mit reinbringt, kann das natürlich auch die Conversions mit anregen. Weil tatsächlich gerade so zum Geburtstag, das ist jetzt ein bisschen mein persönlicher Eindruck, sind viele Leute in Kauflaune, weil man sich ja sonst auch irgendwie nichts gönnt und vielleicht, keine Ahnung, gab es auch nochmal den ein oder anderen Geldschein zum Geburtstag. Deswegen passt es ganz gut, ja, da nochmal auf die eigenen Produkte hinzuweisen.
Weißt du, dass ich das Thema Geburtstag, finde ich, ist etwas, was in den Unternehmen total unterbewertet wird, glaube ich. Also selbst wenn es jetzt Unternehmen gibt, die diese Geburtstagsmail rausschicken, jetzt lass uns mal einen kleinen Exkurs machen und wir gehen jetzt mal vom E-Mail-Marketing weg. Wir machen alle für unsere Kunden Weihnachtsgeschenke, aber Geburtstagsgeschenke macht keiner. Im September denkt dann irgendwann jemand dran, hey, haben wir eigentlich schon Weihnachtsgeschenke geplant? Warum denn nicht das ganze Jahr über wissen, wann die, das ist Arbeit, natürlich, aber das macht kein anderer. Ich bekomme nie von ein Geschenk an Weihnachten zum Geburtstag, außer von meinen Leuten, die ich zum Geburtstag einlade oder Familie oder was auch immer. Das macht kein Unternehmen. Also zumindest ist es mir noch nicht untergekommen. Wir auch nicht tatsächlich. Ich habe es gerade vor 2 Wochen angeregt hier intern, dass wir mal über sowas nachdenken können. Wir können natürlich nicht, keine Ahnung, 60.000 Newsletter-Beziehern regelmäßig irgendwelche Geschenke schicken. Das können wir gar nicht bezahlen, aber es gibt ja auch Kunden und bestimmte Kunden und da gibt es ja auch Kundenkategorien und so weiter. Das ist jetzt total blöd, wenn man Menschen in bestimmte Kategorien einteilt, aber es liegt halt auch daran, dass die einen mehr bezahlen als die anderen. Aber was wir zum Beispiel auch machen, ist, keine Ahnung, jetzt gerade gestern hat jemand auf Insta gepostet, weil sie von uns so ein Babybody bekommen hat, weil die ist Mutter geworden. Und das war eine Kundin von uns, wir haben ja, wussten das, haben es irgendwie mitbekommen. Das kriegt man ja automatisiert schwierig hin, weil Baby kriegt man ja nicht immer zum selben Zeitpunkt. Aber da haben wir das halt verschickt. Warum sowas nicht in E-Mails umdenken? keine Ahnung, aber auch, also klar, Geburtstagsmail, ich finde das total cool mit dem Rabattcode und so weiter, aber stell dir mal vor, da wird eine E-Mail rausgehen, hey, du hast heute Geburtstag, es war etwas ganz Spezielles auf dich und dann am Laufe des Tages klingelt auf einmal die Tür und dann kommt halt irgendein Geschenk oder einen Tag später oder so. Finde ich total cool, voll smart, würde ich mal einfach so einen Ring schmeißen, kann man ja mal drüber nachdenken, wenn man sich vielleicht ein bisschen abheben will von anderen. Ich bohre dich jetzt so lange, bis du mir sagst, du hast nichts mehr, gell? Also was ist das Nächste, was du uns hier unseren Usern an die Hand geben kannst?
Nächste wäre auf jeden Fall Reaktivierungsmails. Weil wir reden hier gerade so ein bisschen von Best Practice, rosarote Welt. Alle Kunden sind aktiv und lieben uns und sind immer wieder da. Das ist ja leider in der Realität nicht immer so. Ja, manchmal gerät man als Unternehmen irgendwie als Marke in Vergessenheit. Es wird länger nicht gekauft oder der Kunde kommt länger nicht mehr wieder. Und da ist so eine Reaktivierungsmail automatisiert total sinnvoll. Da muss man sich so ein bisschen rantasten, auch je nach Zielgruppe, wann da der richtige Zeitpunkt ist. Auch hier ist Stichwort AB-Testing super cool, auszuprobieren, wann ist so eine E-Mail ja sinnvoll. Aber es geht eben genau darum, inaktive Kundinnen und Kunden zurückzugewinnen. Entweder wieder mit speziellen Angeboten und Rabatten oder einfach auch wirklich coolen Content. Ich habe da tatsächlich letztens privat ein ganz cooles Beispiel gesehen, die mich zwar recht aktiv versucht haben zurückzugewinnen, aber ich fand es sehr charmant gelöst, und zwar über die 8 Phasen der Trauer. Das heißt, ich habe 8 E-Mails bekommen, automatisiert, in Abstand, glaube ich, von jeweils einer Woche, wo die 8 Phasen der Trauer durchlebt wurden, die das Unternehmen eben hat, weil sie mich verloren haben. Fand ich tatsächlich sehr charmant, dass ich wirklich geneigt war zu sagen, okay, ich schließe das neue Abo ab, weil ich es wirklich witzig gemacht fand. Mhm. Ja.
Es ist so innovative Sachen, da gibt's ja so, keine Ahnung, ich habe irgendwann mal einen Tisch gekauft, so einen Wohnzimmertisch. Und da hat der Tisch auf einmal einen Namen gehabt und wurde eine komplette Story erzählt. Das war richtig cool. Ich habe das auch irgendwann auf LinkedIn geteilt, ist schon Jahre her. Wenn man sich so coole Sachen überlegt, das kann auch echt eine Wirkung haben. Das muss man ganz klar sagen. Mal abgesehen davon, dass die Leute dann auch kaufen, kann auch tatsächlich eine darüber hinausführende Wirkung haben. Also finde ich total spannend. Reaktivierung machen wir auch. Es ist die E-Mail, die bei uns am meisten polarisiert. Warum? Da geht eine Mail raus. Ich glaube wir verschicken ja relativ viele Nachrichten, immer auch triggerbasiert. Also manche kriegen in der Woche 5 Nachrichten, manche nur eine. Das hängt davon ab, was halt auch für Content online geht, welche Präferenzen sie haben und so weiter. Und wenn einer, ich glaube, 24 Mails nicht aufmacht, frag mich jetzt nicht, wie wir auf 24 gekommen sind, das ist schon lange her, wie wir das hochgerechnet haben, aber dann bekommt er eine Reaktivierungsmail und da steht dann drin, sollen wir dich löschen? So, und darauf reagieren echt viele. Also mal abgesehen davon, dass sie dann klicken ja oder nein, aber ganz viele schreiben auch zurück, nee, bitte nicht, ich lese immer nur den Titel und entscheide dann erst, ob ich die E-Mail aufmache oder nicht. Aber es gibt auch ein paar, die zurückschreiben, ja, lösch mich halt, wenn du mich nicht haben willst oder irgend sowas. Also es gibt auch so manchmal ein paar Böse. Und es war sogar jemand, der so sich echauffiert hat über diese Mail, dass er es sogar in einem Vortrag aufgenommen hat. Fand ich persönlich ganz cool, dass ich erst recht das nicht geändert habe, weil manchmal ist schlechte Publicity auch gute Publicity. Aber das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Also wir kriegen da, kann ich nur befürworten und bestätigen, so kriegt man wirklich auch Leute wieder aktiv und also ein Teil, manche, die nicht mehr wollen, die wollen halt nicht mehr, aber kann ich nur empfehlen. Was haben wir als Nächstes?
Ich wollte da gerade nochmal kurz eingehen, weil du gerade sagtest, manche, die wollen halt nicht mehr. Finde ich auch ein super wichtiges Thema nochmal. Irgendwann ist es auch okay, jemanden gehen zu lassen. Also ewig dran lang zu halten, klar, so eine Reaktivierungsmail auf jeden Fall machen und gerne auch kreativ sein. Aber wenn jemand wirklich einfach nicht mehr möchte und nicht mehr zurückgewonnen werden möchte, ist das auch in Ordnung. Also da nicht ewig dran festhalten an diesen Empfänger. Das ist, finde ich, auch immer nochmal wichtig hervorzuheben.
Ist dann tatsächlich auch ein Kostenthema, weil wenn du die Kontakte irgendwann dann auch löschen kannst, ich meine, alle E-Mail-Provider, ich weiß nicht, wie es bei euch bei Cleverreach ist, aber gehen ja auch nach Menge an E-Mails beziehungsweise Kontakten, und wenn man die dann auch aussortieren kann, jetzt wegen einem nicht, aber wenn das natürlich mehrere sind oder ein paar tausend, dann geht das ja auch auf den Geldbeutel, also es macht auch Sinn, definitiv.
Ja, total, und ist auch gut fürs Reporting, weil ich natürlich einfach nur noch meine aktiven Empfänger regelmäßig kontaktiere und ich dann auch einfach sehe, okay, hey, hier sind meine Empfänger auch gerade aktiv dabei zu klicken, zu öffnen. Ja, definitiv. Ja.
Wollen wir mal zum E-Commerce kommen? Hast du da auch ein paar Cases, ein paar Best Practices?
Ja, auf jeden Fall. Essentiell für jeden Shopbetreiber ist die Warenkorbabbrecher-E-Mail, die ich natürlich eben auch automatisieren kann. Und irgendwie meine ich gelesen zu haben, dass ungefähr 70% der Warenkörbe im E-Commerce nicht abgeschlossen werden. Das ist ganz schön viel. Ich glaube, wir alle kennen das auch von unserem eigenen Shopping-Verhalten, dass man da häufig ist, erstmal alles im Warenkorb und dann, ach nee, doch nicht und warte noch. Und ne, dann kommt gerne vielleicht mal so dieses, ach, ist es jetzt der richtige Moment, will ich wirklich kaufen? Und genau in diese Kerbe schlägt dann die Warenkorbabbrecher-E-Mail, die automatisch ausgelöst wird, wenn eben ein Warenkorb abgebrochen wird, es nicht zum Kauf kommt. Und das ist eben die sehr, sehr große Chance, diese verlorenen Verkäufe oder potenziellen Kunden zurückzugewinnen und doch noch zu überzeugen. Weil manchmal ist es ja auch wirklich, man hat gerade doch gar nicht die Zeit und denkt, ach, mache ich später. Und dann vergisst man es halt. Und das ist natürlich super wertvoll, wenn man so eine Mail dann bekommt und dann eben an das entsprechende Produkt auch erinnert wird. Da kann man, weil wir eben schon ein bisschen bei kreativen Mails waren, finde ich auch super kreativ werden. Also klar kann man standardmäßig einfach sagen, hey, hast du nicht was vergessen? Hier ist dein Produkt. Ich habe aber auch schon mal gesehen, eine lustige Automation, wo es in der Mail dann darum ging, hey, sag mal, war dein WLAN gerade defekt, weil irgendwie hast du es gar nicht zu Ende gekauft. Also ich finde, ich persönlich, wenn es zur Zielgruppe passt, finde ich immer so einen kleinen Schmunzler noch mitzugeben, total cool und kann super effektiv sein. Kann man natürlich auch alles mal AB testen bei der eigenen Zielgruppe, was besser ankommt. Genau, und besonders wirksam ist eben häufig, wenn man natürlich noch einen Anreiz zusätzlich verpackt in Form eines Rabattes. Muss auch nicht unbedingt in der ersten Warenkorbabbrecher-Mail sein, kann vielleicht auch noch mal eine Erinnerung sein, nach ein paar Tagen so, ey, jetzt aber wirklich, hier komm, du kriegst nochmal 5% Rabatt, gönn es dir. Oder eben der Punkt Dringlichkeit suggerieren, wenn man sagt, okay, dein Warenkorb ist jetzt noch reserviert für dich, aber nur noch, keine Ahnung, ein paar Stunden, dann ist er wieder frei verkäuflich. Das kann auch immer nochmal so einen Trigger setzen, ah ja, okay, jetzt kaufe ich doch.
Bei dem Rabatt bin ich immer vorsichtig, weil wenn sich das rumspricht, dann warten alle immer auf die zweite Warenkorbabbrecher-Mail. Das ist ungefähr so wie bei der Telekom, wenn du alle 2 Jahre deinen Handyvertrag kündigst, du weißt, da kommt irgendwann die Wiederaktivierung, die bei dir anruft und dir irgendein Angebot macht. Da muss man immer so ein bisschen, da würde ich ein bisschen aufpassen, aber ansonsten, es geht halt auch nur, wenn ich die E-Mail schon habe. Also wenn es ein Gast ist, der das erste Mal kauft und vielleicht noch gar nicht die E-Mail-Adresse ausgewählt hat, dann geht's natürlich nicht, dann kann ich ihm ja nicht schreiben, aber gerade wenn es Bestandskunden sind und so, da ist es total sinnvoll, das mit aufzunehmen. Ich gehe dann immer noch ein bisschen weiter. Also Warenkorb, es gibt ja tatsächlich Tools, die sich nur mit Warenkörben, mit Warenkorbabbrechern beschäftigen und E-Mail dann auch mit anderen Providern zusammen auch gekoppelt machen und keine Ahnung. Aber ich finde, ich gehe noch weiter. Es gibt ja auch Tools, die theoretisch die Firmen erkennen, die dann im Warenkorb unterwegs waren. Und wenn du es über E-Mail, weil du die E-Mail-Adresse nicht hast, kannst du vielleicht über sowas gehen und kannst den sogar hinterher telefonieren. Also dieses Warenkorb-Abbrecher-Thema ist sehr, sehr groß. Ich glaube, E-Mail bei Bestandskunden das Effektivste, muss man ganz klar sagen. Aber nur weil wir die E-Mail-Adresse nicht haben, muss man nicht aufgeben. Also wer da auch mal mehr Infos haben will, wir arbeiten da mit einem sehr coolen Tool-Anbieter zusammen, der quasi auf IP-Basis Firmen erkennt, nicht die Personen, aber die Firmen. Und man kann auch einfach mal anrufen und tatsächlich ist das nicht unerfolgreich. Also kann gerne auf mich zukommen, ist aber nicht Thema zu dem Podcast heute, nur ein kleiner Exkurs. Was haben wir noch für E-Commerce-Anbieter?
Du meinst Automationen. Ja. Ad-hoc würde ich sagen, sind das auf jeden Fall so die Best Practice, die man haben muss. Wie gesagt, das, was Sie eingangs sagten, was nicht nur für E-Commerce benutzt werden kann, kann man natürlich alles super gut darauf münzen, also nach einer Bestellung. Eben häufig finde ich auch, was man nochmal bedenken sollte, nicht einfach nur eine Mail danach, sondern wirklich eine ganze Reihe aufzubauen. Also es geht eben bei Automationen auch wirklich um Strecken, dass man sagt, okay, jemand hat jetzt den Warenkorb abgebrochen, er kriegt erstmal die Erinnerung, aber auch dann kann es ja weiter aufbauen. Okay, er hat jetzt erstmal nicht gekauft, aber wie kriegen wir ihn dann wieder zurück in den Funnel, dass er potenzieller Käufer bei uns wird? Oder was wir gesagt hatten, nach einem erfolgreichen Kauf, dass es dann nochmal weitergeht mit dem ganzen Thema Upselling, was sind denn ähnliche Produkte und den ja perfekt durch den Funnel führt. Oder eben auch genauso jemand, der reiner Newsletter-Abonnent ist und noch nie was gekauft hat, den immer stärker durchzuführen zum Funnel und die Informationen zu bieten, die er braucht, genau, bis es dann tatsächlich zu einem Kauf auch kommt. Und dann ganz wichtig, halt langfristig weiter betreuen und nicht nur sagen, ach, check, Kauf, jetzt betreuen wir unsere Empfänger nicht mehr, sondern es ist halt wirklich, das hattest du, glaube ich, eingangs auch gesagt, langfristige Betreuung über den Newsletter und die Automation, ja, um eben so eine langfristige Kundenbindung auch aufzubauen.
Also ich mag ja dieses Wort Funnel nicht, weil das ist immer für mich so oben rein und unten raus und dann ist es fertig. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das, also so ein immer wiederkehrender Kreislauf ist, also immer wieder die Leute reaktivieren, das klingt so negativ, weil wir die Leute anstoßen und so weiter. Nein, wir versuchen ihnen ja auch was Gutes zu tun. Oder wenn sie in einem Thema interessiert sind, sie weiter mit Informationen versorgen, sich Gedanken darüber zu machen. Ich muss aber eine ganz klare Warnung aussprechen an jeden, der hier zuhört. Das kann süchtig machen. Ja, also wenn man strategisch sich mit sowas gerne beschäftigt, ich habe mal so ein Miro-Board gebaut, wo ich, also wir haben, glaube ich, über 150 Workflows bei uns am Laufen. Die Zahl reicht wahrscheinlich mittlerweile gar nicht mehr. Stand vor einem Jahr oder so. Und ich und Tim, also unser E-Mail-Marketer hier intern, der mit mir dann auch strategisch so sich so da reindenkt, wir sitzen dann wirklich an so einem Miro-Board und überlegen uns dann die Automationen und verschieben. Und da könnte man nochmal einschreiten, wenn da mal jemand was Bestimmtes macht. Und dann musst du natürlich auch ein Ende finden. Und nicht, dass die in irgendeinen endlosen Kreislauf, der dann vielleicht auch Sachen wiederholt. Das wird irgendwann sehr komplex. Und wenn ich dieses Miro-Board raushole, also ich habe es jetzt sehr lange nicht mehr mir angeschaut und vielleicht auch nicht 100% gepflegt, aber ich glaube, da waren locker 1000 Post-its drin. Also wirklich, wo du sagst, der Willkommens-Workflow und je nachdem, was der dann in der zweiten Mail macht, in der dritten Mail macht, in der vierten Mail macht, gehen halt neue Workflows los. So, ich hatte immer gesagt, das Ziel muss eigentlich sein, dass mindestens 20% unserer User dauerhaft in verhaltensbasierten Workflows sind. Dann sind wir so cool, dass wir halt so geil auf das Verhalten reagieren, wo die Leute ja dann auch Bock drauf haben. Haben wir so noch nie geschafft in der Menge tatsächlich. Also wenn wir jetzt mal so Workflows wie Geburtstagsmail und sowas rausnehmen, da sind die natürlich dann immer auch drin. Aber ich meine jetzt so wirklich immer wieder anstoßende Workflows. Haben wir nie so, die Quote haben wir nie ganz geschafft. Aber alleine, dass wir uns andauernd damit beschäftigen, also wirklich jede Woche eigentlich einmal da kurz eine halbe Stunde dran arbeiten und neue Ideen reinbringen, passiert ja ohne Ende. Und das, ja, es kam, ging schon so weit, dass Tim und ich uns samstags eingeschlossen haben, weil wir beide gesagt haben, komm, wir wollen uns mal einen ganzen Tag nehmen, wo keiner hier ist im Büro und so weiter und haben einfach daran weitergearbeitet. Kann süchtig machen, vor allem, wenn dann die Erfolge kommen. Und aber ist auch geil. Und ja, es kann auch manchmal sehr demotivierend sein. Ich weiß nicht, wie so bei so einem Puzzle, oder nee, noch schlimmer, die Programmierer unter mit Programmierkenntnissen und euch, die werden das kennen. Ihr habt einen Fehler gemacht, kriegt eine Mail von einem User zurück, wieso schickt ihr mir das zum dritten Mal oder wie auch immer, und ihr findet diesen Fehler in der Automation nicht, weil das irgendwo in einer Schleife zu viel ist. Oh, das kann wahnsinnig machen, aber es macht Spaß. Also solltet ihr euch mit beschäftigen, kann man auch gar nicht genug Zeit rein investieren, weil, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber als E-Mail-Marketing-Tool-Anbieter, denke ich mal, werdet ihr das gleiche Horn blasen. Ich glaube, E-Mail ist das lukrativste Online-Marketing-Mittel, das es da draußen gibt. Das ist direkte Kommunikation. Wir reden über Owned Media, also sprich, ihr habt die Hand da drauf. Wenn jetzt kein zweites DSGVO um die Ecke kommt, wo wir vielleicht rechtliche Bestimmungen haben, ist es das, was wir nutzen können, was wir aktivieren können, wann wir wollen. Und ja, dadurch, dass direkt mit dem Kunden redet, wenn man es ordentlich und richtig nutzt, ihr hört schon raus, da habe ich auch ein bisschen Frustration erlebt, als ich noch eine Agentur betrieben habe, aber wenn man es richtig nutzt, halt unglaublich auf den Umsatz einzahlen kann.
Und ja, schön hätte ich es nicht sagen können.
Also ist so, oder? Also ich weiß nicht, ich hab früher, nochmal, ich arbeite seit 7 Jahren nicht mehr für die Agentur, aber ich habe das 11 Jahre lang gemacht, 10 Jahre lang gemacht und habe unter anderem auch E-Mail-Marketing natürlich mir angeschaut, und wenn du dir dann so die Analytics-Zahlen rausgeholt hast, ein E-Commerce-Tracking drin hattest, also ich erinnere mich an keine 5 Fälle, wo E-Mail-Marketing nicht die Nummer 1 im Umsatz war.
Ja.
Also vielleicht Google Ads noch, wenn das Budget groß genug war oder sowas. Aber E-Mail-Marketing auf Verhältnis, also auf Basis Verhältnis der Userzahl, die über E-Mail-Marketing reinkam, wenn man jetzt nicht informationsbasierte E-Mails rausgeschickt hat, sondern transaktionsbasierte E-Mails, war eigentlich immer die beste Quote pro auf den User gerechnet, also mit dem Betrag, den man herangezogen hat. Deswegen, weil E-Mail ist tot und so, das glaube ich, genau wie SEO ist tot, das ist totaler Bullshit. Ich glaube, dass man sich nicht genug damit beschäftigen kann, Automationen aufzubauen. Ja, auch normales Newsletter-Marketing macht Sinn. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil wir schicken auch jeden Tag einen neuen Newsletter, weil wir ja auch jeden Tag neuen Content haben. Der geht halt nicht immer an alle raus, sondern immer auch an segmentierte Gruppen. Aber er wird jeden Tag neu geschrieben und das nervt mich halt eigentlich, weil das unglaublich viel Arbeitszeit ist. Aber das geht halt nicht anders als Content-Portal. Wir wissen nicht, was in einem Monat online geht. Also dementsprechend können wir das nicht alles so vorbereiten, wie jetzt bei einem Black Friday. Da finde ich das übrigens einen sehr smarten Ansatz, den du vorhin gebracht hast. Aber da merkt man, da bin ich nicht so tief drin im E-Commerce. Wir machen keine Black Friday-Angebote. Super cool. Also wirklich sehr, sehr cool. Ich habe noch eine Abschlussfrage, wenn du nicht dazu noch was sagen möchtest.
Gerne.
Ich habe noch eine Abschlussfrage. Und so gefühlt kein Podcast mehr ohne KI-Frage. Was wird uns hier in Bezug auf gute E-Mail-Automation erwarten? Also gerade im Thema KI, da hatten wir jetzt auch schon die eine oder andere Folge, aber noch nie zum E-Mail-Marketing. Und ich überlege gerade, ob mir da schon irgendwas untergekommen ist. Nee, aber du hältst mich hoffentlich jetzt auf, was da so zu erwarten ist und vielleicht an dem ihr auch schon arbeitet oder was du schon sagen darfst.
Genau, surprise, KI wird auch im E-Mail-Marketing immer wichtiger, ist aber tatsächlich noch ein bisschen in den Kinderschuhen gerade, wird aber eben immer wichtiger dahingehend, dass natürlich KI unterstützen kann, das Kundenverhalten noch besser hervorzusagen, Inhalte, Kampagnen entsprechend vorzuschlagen und automatisch anzupassen. Wir sind aber tatsächlich immer großer Fan davon zu sagen, es geht nicht, also nicht der KI-Willen einzusetzen, sondern es geht wirklich darum, das smart zu machen und genau das KI genutzt wird, um diese Kommunikation zu vereinfachen. Und zwar auf der Seite des Marketers, dass der gesamte Prozess, diese Automation, du hast eben schon gesagt, es ist irgendwie, du hast da ein riesiges Miro-Board aufgebaut, was kann ich noch machen und wie kriege ich den bestmöglich in den Funnel? Und du bist super tief im Marketing-Thema drin, sind es aber eben nicht alle Leute. Also ich glaube, wir vergessen immer ganz oft, wir sind sehr in unserer Bubble und denken, jedes Unternehmen hat irgendwie ein ganzes Team von E-Mail-Marketern da sitzen. So ist das nicht. Ganz häufig ist es halt eine Person, die das gesamte Marketing macht. Und da kann KI natürlich super smart unterstützen, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Kampagnen für die richtigen Empfänger vorzuschlagen, indem man eben KI, Automation und Daten zusammenbringt und ja eben auch Machine Learning aufgrund dieser Daten weiter lernt und dadurch das Nutzererlebnis des Chats an der Stelle halt total verbessert wird, weil ich mich eben nicht selber reinfuchsen muss und denken muss, boah, welche Automation macht an welcher Stelle gerade am meisten Sinn, wie hole ich die am besten ab und erhöhe dadurch meine Conversions, was brauche ich eigentlich alles an Kampagnen, da kann KI halt super smart unterstützen. Genau, da sind wir tatsächlich bei Clareach mit unserem Innovationsprojekt Bigfoot, nennen wir es, gerade dran, eben das Marketing so noch viel einfacher zu gestalten und KI sinnvoll und datengestützt einzusetzen, um eben ja Kampagnen entsprechend vorzuschlagen und einfach diese gesamte User Experience für den Marketer so doll zu vereinfachen, dass wirklich jeder E-Mail-Marketing kann und ich nicht ein krasser Experte oder Expertin sein muss. Da sehen wir halt total großes Potenzial. Und auf Seite des Empfängers ist es natürlich auch total sinnvoll, ja, wenn KI immer stärker ins E-Mail-Marketing vordringt, weil am Ende profitiere ich ja auch davon, wenn ich viel besser zugeschnittene E-Mails bekomme und eben nicht, Gott sei Dank sind diese Zeiten von Massenmails an die gesamte Empfängergruppe auch jetzt schon vorbei, aber es wird eben immer viel, viel, viel besser und viel ja, personalisierter, Stichwort Hyperpersonalisierung, dass ich auch als Empfänger davon wirklich profitiere und weniger, aber dafür sehr, sehr zielgerichtete E-Mails bekomme.
Hm. Mega spannend. Also gerade dieses Hyperpersonalisierung basierend auf ich bin sehr gespannt, was da noch auf uns zukommt. Sehr, sehr spannendes Thema, was meiner Meinung nach enorme Möglichkeiten gibt, um die Umsätze nach oben zu treiben. Muss jetzt immer ein bisschen aufpassen, es kommen jetzt bestimmt noch die Kritiker auf den Plan, die genau wie bei Social Media sagen, oh, du bist dann in deiner Bubble und wirst immer weiter da reingedrückt, wenn du natürlich immer nur die Sachen bekommst, die dir gefallen. Aber so ist das Spiel halt. Also meiner Meinung nach ist das nicht unbedingt verwerflich. Je nachdem, wie man es nutzt. Wenn man es im Negativen nutzt, kann das natürlich auch verwerflich sein, aber wir gehen jetzt bei E-Commerce davon aus, dass das einen sehr positiven Effekt für beide Seiten hat und dementsprechend eine sehr coole Sache ist. Zum Abschluss. Jetzt habe ich die letzten paar Podcasts so mal spontan mit aufgenommen und ich würde dir das auch mal in die Hand geben. Wenn du jetzt ein Anwalt wärst, was wäre dein Abschlussplädoyer an die User? Du kannst sie auch gerne direkt ansprechen. Was würdest du ihnen gerne jetzt mitgeben, was sie als nächstes tun sollen, beziehungsweise wen sie freisprechen sollen und wen nicht?
Fangt an. Fangt mit E-Mail-Automationen an, wenn ihr es noch gar nicht macht. Wir haben jetzt zwar von großen Boards gesprochen, wo man alles visualisiert und ganz vielen komplexen Automationen. Anfang ist aber schon mal der Schlüssel. Es reicht, wenn ihr eine Willkommensmail könnt ihr automatisch einstellen, ohne irgendwelche Daten, außer halt eben die Newsletter-Anmeldung mit dem Double Opt-in. Mehr braucht ihr dafür nicht. Geburtstagsmail, super einfach. Ihr braucht nur das Geburtsdatum. Schon könnt ihr loslegen. Also einfach machen, selbst damit. Wenn ihr die wichtigsten Automationen einrichtet, habt ihr schon echt viel gewonnen, indem ihr Zeit gespart habt und auch euren Empfängern und Kunden echt was Gutes tut, indem ihr sie ja regelmäßig abholt. Deswegen ist mein Plädoyer auf jeden Fall, fangt an mit Automationen. Es ist wirklich einfach sinnvoll.
Sehr gutes Abschlusswort. Vielen lieben Dank, Joanna, für deine Zeit und deine Expertise. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über das Thema zu reden, das mich auch täglich verfolgt und dementsprechend sehr kurzweilig war. Dankeschön.
Sehr gerne. Danke auch.
Zum Abschluss der heutigen Folge habe ich mal was ganz anderes. Also normal kommt ja jetzt hier der große CTA und ich erzähle euch was vom Early Bird Tarif und so weiter und so fort. Nein, mein Videograf intern hat mir, Entschuldigung, in den Hintern getreten. Ich soll doch mal bitte unbedingt auf unseren YouTube-Channel hinweisen. Der hat zwar jetzt auch über 1000 Abonnenten, aber für die Größe unserer Plattform eigentlich total klein. Es geht aber gar nicht um Menge, sondern es geht darum, dass ihr, die jetzt zuhört, ja auch unser Zielpublikum seid. Schaut mal in die Shownotes oder sucht bei YouTube OMT. Diesen Podcast werdet ihr auch dort finden. Wir haben jeden unserer Podcasts auch visuell mit Video in dem YouTube-Channel drin, aber ihr findet da natürlich auch noch viel, viel mehr, auch unsere alten Webinare. Wir haben auch ein paar Tool-Vorstellungen und so weiter und so fort. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen euch überzeugen, unseren YouTube-Kanal zu folgen. Und wenn an dem Montag, wo diese Folge rausgeht, das Ding um, sagen wir mal, 50 Personen nach oben geht, lasse ich mir irgendwas einfallen für unsere nächste Veranstaltung. Macht man das so? Auf TikTok funktioniert sowas immer. Egal, wir probieren es mal. In diesem Sinne, wir sind raus. Bis dann. Ciao, ciao.